Denke mir darüber nach, über das, was wir gerade erlebt haben. Vater, wir wissen, die Sache ist ernst. Es geht um Leben und Tod. Es geht um jetzt und es geht um die Ewigkeit. Und wir danken dir, dass es stimmt, dass die Gemeinde diese Botschaft hat, diese Hoffnung hat, diese gute Nachricht hat für die Welt, für eine Welt, die brennt. Vater, bitte rüste du uns aus. Sprich du in unser Leben hinein. Wir beten im Namen Jesu. Amen. Ich bin froh, wenn wir den Titusbrief noch einmal aufschlagen, bitte. Titus Kapitel 3, dieses Mal ist dran. Gesunde Gemeinden in der Welt. Gesunde Gemeinden in der Welt. Ich lese das ganze Kapitel vor. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Wenn ich Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, den Schriftgelehrten und Apollos, schicke eilends voraus und lasse es ihnen an nichts fehlen. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Eine Gefahr bei uns Christen manchmal ist, dass wir gerettet sind, ohne gerettet auszusehen. Es ist wichtig, dass die Leute, wenn sie uns anschauen, dass sie sehen, dass was anderes da ist. Deswegen ist das Thema so wichtig, ein Pinsel in Gottes Hand. Das, so wird unser Leben den Menschen vor Augen malen, wie großartig die Botschaft von Gott, unserem Retter, ist. Menschen müssen nicht nur die Botschaft des Evangeliums hören, sie müssen sie auch sehen. Und sie sehen sie in der Gemeinde, sie sehen sie in uns, in unseren Beziehungen, in der Art und Weise, wie wir miteinander und mit ihnen umgehen. Wir müssen nicht nur gerettet sein, das sind wir, Halleluja. Wir müssen auch gerettet aussehen. Schau mal uns jetzt dieses letzte Kapitel an. Gesunde Gemeinden in der Welt. Und zunächst einmal die Verse 1 bis 8, gesunde Christen in der Welt. Die Verse 1 und 2 sind das Muster. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Der erste Teil von diesem Muster, wie Christen ausschauen sollen, ist unsere Beziehung dem Staat gegenüber. Also wir sollten gehorsam sein, wir sollten uns unterordnen, wir sollten für unsere Politiker beten. 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Das soll uns ein Anliegen sein, für unsere Politiker zu beten. Ich denke, manchmal sind wir nicht zufrieden mit unseren Politikern und dann frage ich mich, wie oft bete ich für unsere Politiker? Ich glaube, ich vernachlässige das sehr leicht. Also das ist Gehorsam dem Staat gegenüber. Und in Vers 2 ist Sanftmut allen Menschen gegenüber. Vers 2, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Niemand verlästern, es geht wieder um Wahrheit, oder? Also es geht also in der Kultur, in einer Kultur, wo viel Unehrlichkeit ist, sollen wir anders sein. Nicht streitsüchtig, wir sollten Friedenstifter sein. Selig sind die Friedenstifter, sie werden von beiden Seiten angeschossen. Das ist ein falsches Zitat. Aber wir sollten Friedenstifter sein. Sondern gütig, freundlich, anderen gegenüber. Indem wir allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Ich glaube, Sanftmut ist oft Mangelware in unserer Gesellschaft. So sollten Christen leben. Das ist das Muster. Und am Ende von Vers 1 ist schon wieder dieser Ausdruck da, zu jedem guten Werk bereit. Wir sollten immer bereit sein, Gutes zu tun. Weil Jesus uns gerettet hat. Weil wir Gottes Kinder sind. Das ist das Muster. Und Titus, erinnere sie, erinnere die Christen daran. Kapitel 3, Vers 1. Erinnere sie daran. Wir brauchen das, weil wir ein sehr gutes Vergessnis haben. Zweitens in den Versen 3 bis 7 die Motivation. Warum sollen wir so leben, so wie in den Versen 1 und 2? Warum sollen wir anders sein? Der Grund in den Versen 3 bis 7, die Motivation, ist das Evangelium. Ich finde es ganz interessant, wenn immer in diesem Brief Paulus die Christen zu etwas motivieren will, verwendet er immer das Evangelium. In Kapitel 2 haben wir das schon gesehen, oder? Heute Vormittag schon. In den ersten 10 Versen, so sollten wir leben. Dann im Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Jetzt passiert es hier in Kapitel 3, oder? Die ersten 2 Verse, so sollten wir leben. Vers 3, denn, dann kommt das Evangelium. Das Evangelium motiviert uns, anders zu leben. Weil es so gewaltig ist, dass Gott uns so geliebt hat. In Vers 3 ist die schlechte Nachricht. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander verhassend. Das ist ziemlich stark, oder? Sehr stark, die schlechte Nachricht. Aber wenn wir die schlechte Nachricht nicht vergessen, werden wir die gute Nachricht umso mehr genießen. Wir würden uns so sehr freuen, aber wenn wir die schlechte Nachricht irgendwie vergessen, zur Seite schieben, dann wird die gute Nachricht uns nicht besonders gut vorkommen, oder? Die schlechte Nachricht ist wichtig. Wir waren einst unverständig. Wir haben das überhaupt nicht kapiert, die ganze Sache mit Gott. Wir waren ungehorsam, rebellisch gegen Gott. Wir gingen in die Irre. Das ist eine Anspielung auf Jesaja 53, Vers 6. Wie Schafe gingen wir in die Irre. Wir dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. Interessant, gell? Lüsten und Vergnügungen, wir dienten ihnen. Mit anderen Worten, wie die Sklaven der Sünde. Unsere Triebe waren zu stark für uns. Jesus hat es gesagt, oder? Wir sind Sklaven der Sünde, wenn er uns nicht befreit hat. Das ist Johannes Kapitel 8, Vers 34. Und wir lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander verhassend. Die Beziehungen waren kaputt. Das ist die schlechte Nachricht. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Wir kennen die gute Nachricht schon, aber wir machen das als Erinnerung. Vers 1. Bereiten wir uns darauf vor, den Herrn anzubeten. Ich möchte bitten, dass wir uns die Gelegenheit nützen, den Herrn dabei anzubeten. Diese gute Nachricht ist großartig und sie motiviert uns, anders zu leben. Zunächst einmal, schau, wie Gott ist. Schau, wie Gott ist. Vers 4, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Freundlichkeit und Menschenliebe. Schau Gott an. Schau, wie Gott ist. Menschenliebe, Freundlichkeit. In Vers 5 ist Barmherzigkeit auch da. So ist Gott. Und die ganze Dreieinigkeit ist dabei. In Vers 4 und am Anfang Vers 5 geht es um Gott, den Vater. Am Ende von Vers 5 geht es um Gott, den Heiligen Geist. Im Vers 6 geht es um Gott, den Sohn, um Jesus. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Menschenliebe, Freundlichkeit, Barmherzigkeit. Das ist euer Gott. Das ist dein Gott. Beten wir ihn an. Schau, wie Gott ist. Aber das zweite aber, schau, was Gott getan hat. Vers 5, er hat uns errettet. Das sind tolle Worte, oder? Er hat uns errettet. Es steht nichts da von Zusammenarbeit. Er und wir zusammen, wir haben uns errettet. Er hat uns errettet. Er hat es getan. Und Paulus will das sehr, sehr klar machen. Oder Vers 5, da hat er uns errettet, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Ich verwende meinen Lieblingssatz noch einmal. Ich werde dabei anbeten. Wir sind errettet, nicht wegen dem, was wir für Gott getan haben, sondern wegen dem, was Gott für uns getan hat, am Kreuz Christi. Wir sind errettet nicht wegen dem, was wir für Gott getan haben, sondern wegen dem, was Gott für uns getan hat, am Kreuz Christi. Schau, was Gott getan hat. Er hat uns errettet. Schau auch, was Gott geschenkt hat. Schau, wie Gott ist. Schau, was er getan hat. Schau, was er geschenkt hat. Er hat uns drei Geschenke gegeben. Die sind da in den Versen 5, 6 und 7. Geschenk Nummer 1 ist Waschung. Waschung. Am Ende von Vers 5, er hat uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Er hat uns gewaschen in der Wiedergeburt. Also wir waren schmutzig. Wir haben Sünde. Wir waren befleckt. Aber wir sind gewaschen worden durch die Wiedergeburt. Ich möchte einen kurzen Ausflug mit euch machen. Ihr könnt entweder mitkommen oder nicht. Johannes Kapitel 3, Vers 5, bitte. Johannes Kapitel 3, Vers 5. Jesus spricht von der Wiedergeburt. Ihr kennt das Gespräch mit Nikodemus. Und Jesus sagt, Johannes Kapitel 3, Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und steht in Vers 3, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Wiedergeburt ist da, oder? Und Jesus erklärt das ein bisschen. Er sagt, man muss aus Wasser und Geist geboren werden. Und Nikodemus hat das nicht kapiert. Und die Frage ist, um was geht's? Und einige Leute haben gesagt, Wasser hat mit Taufe zu tun. Bitte, die Taufe hat niemanden gerettet. Also, aber die Stelle sagt uns, wo wir die Erklärung der Wiedergeburt finden können. Weil Jesus sagt Folgendes in Vers 10. Jesus erwiderte und sprach zu Nikodemus, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Mit anderen Worten, Nikodemus, das ist alles im Alten Testament. Du bist der Lehrer Israels, du bist der große Theologe, du kennst dich aus in der Schrift. Es ist eh da. Es gibt drei Hauptstellen im Alten Testament, die vom neuen Bund berichten, den Gott eines Tages schicken würde. Und eine dieser Stellen ist im Hesekiel, Kapitel 36. Und ich finde es großartig. Also diese Stelle hat Nikodemus sicher gekannt, sicher auswendig können. Und wir haben gerade von Wasser und Geist gehört, oder? Ich lese die Verse vor. Das ist Hesekiel 36, die Verse 25 und 26. Gott sagt, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wasser und Geist, das klingt wie eine Wiedergeburt, oder? Und das ist das, was Gott uns geschenkt hat. Im neuen Bund, als wir Christen geworden sind. Ich bin wieder in Titus Kapitel 3. Geschenk Nummer 1, Waschung. Und wir haben das gebraucht, weil wir schmutzig sind vom Haus aus. Waschung. Geschenk Nummer 2 ist Erneuerung. Schau, das Ende von Vers 5 an, Titus Kapitel 3, Vers 5. Er hat uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Erneuerung des Heiligen Geistes. Er hat uns neu gemacht durch den Heiligen Geist. Das ist bei der Wiedergeburt passiert. Wir sind neu. Wir sind nicht nur schmutzig, wir sind auch schlecht. Also unsere Sünde, unsere Rebellion ist nicht etwas Oberflächliches, es ist tief in uns drinnen, in uns Sündern, oder? Wir sind Sünder, das Herz ist schlecht. Aber wir sind erneuert worden, wir haben das Geschenk der Erneuerung durch den Heiligen Geist. Er hat uns zu neuen Menschen gemacht, wir sind eine neue Schöpfung. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Halleluja. Wenn, das ist ein Wunder, dass du eine neue Schöpfung bist. Wenn derjenige, diejenige neben dir Christ ist, dann sitzt du neben einem Wunder. Schau jetzt einander an. So sieht ein Wunder aus. Wir sind Wunder Gottes. Ja, das ist lang genug, danke. Er hat uns Erneuerung geschenkt. Er hat uns Waschung geschenkt, er hat uns Erneuerung geschenkt und drittens, er hat uns Rechtfertigung geschenkt. Das ist großartig. Denn er hat den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen, Vers 6, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt. Wir sind gerechtfertigt, das bedeutet Folgendes. Wenn ich auf Jesus vertraue, wenn ich sage, ja, Jesus ist mein Retter, ich folge ihm nach, ich vertraue auf ihn und auf das, was er für mich am Kreuz getan hat, dann ist das, als ob ich nie gesündigt hätte. Mehr. Es ist, als ob ich immer nur ein perfektes und heiliges Leben geführt hätte. Und manchmal denke ich, ja, mir sieht es ein bisschen anders aus, wenn ich mein Leben anschaue. Aber es ist ein Unterschied zwischen Stand und Zustand. Mein Zustand, es ist Sünde da. Noch immer. Aber mein Stand, ich habe einen neuen Stand vor Gott. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin gerechtfertigt, heilig in seinen Augen. Ist das großartig oder ist das großartig? Stimmt. Wow. Es ist wow, danke. Also wir sind so beschenkt, oder? Und wir brauchen Rechtfertigung, weil wir schuldig sind. Aber wenn wir gerechtfertigt sind, dann sind wir nicht mehr schuldig vor Gott. Alle Menschen ohne Jesus, wir sind schmutzig, schlecht, schuldig. Und diese drei Geschenke passen ganz, ganz, ganz genau zu dem. Wir sind schmutzig, er hat uns das Geschenk der Waschung gegeben. Wir sind schlecht, er hat uns das Geschenk der Erneuerung gegeben. Wir sind schuldig, er hat uns das Geschenk der Rechtfertigung gegeben. Es ist gewaltig, was Gott für uns getan hat. Beten wir Gott an. Und das ist nicht alles. Schau das Ende von Vers 7 an. Ich lese das Ganze, den ganzen Vers vor. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Jetzt kommt's wieder, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit prägt uns. Schau, wie Gott ist. Menschen, Liebe, Freundlichkeit, Barmherzigkeit. Schau, was Gott getan hat. Er hat uns errettet. Schau, was Gott geschenkt hat. Waschung, Erneuerung, Rechtfertigung. Und beten wir Gott an. Und das motiviert, oder? Wenn ich denke, dass Gott so großzügig ist mir gegenüber, dann bedeutet das, dass ich sage, ich will für Gott und für meine Mitmenschen leben. Ich will zur Ehre Jesu leben. Das ist die Motivation in den Versen 3 bis 7. Und jetzt drittens die Methode. Wie soll Titus den Christen auf Kreta helfen, sich an dieses Evangelium zu erinnern, so dass sie anders leben können? Vers 8, durch Lehre. Vers 8, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Er soll lehren. Nicht nur selber lehren, sondern dafür sorgen, dass gelehrt wird in der Gemeinde, in den verschiedenen Bereichen, in den verschiedenen Gruppen in den Gemeinden, zu zweit in den Gemeinden, dass gelehrt wird. Und wir haben auch diese Verantwortung. Und dann gibt es immer öfter gesunde Christen in der Welt. Schau mal den zweiten Block an, die Verse 9 bis 11, große Probleme in der Gemeinde. Wie die Probleme ausschauen, die sind törichte Streitfragen, Vers 9, Geschlechtsregister, Zwistigkeiten, Auseinandersetzung über das Gesetz. Wahrscheinlich geht es wieder um Gesetzlichkeit da. Also diese sind einige der Probleme, die manchmal auftauchen in einer Gemeinde und die manchmal uns vom Wesentlichen ablenken. Vielleicht gibt es andere Dinge, natürlich gibt es andere Dinge, aber es gibt Dinge, die Ablenkungen sind. Und die Lösung ist ganz klar für Titus, er soll sie meiden. Ich lese den ganzen Vers 9 vor. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Lass dich nicht einmischen, lass dich nicht einholen von diesen Sachen. Meide diese Sachen. Einen sektiererischen Menschen, Vers 10, weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Vers 10, abweisen. Manchmal muss man wirklich ein ernstes Gespräch führen. Mit gewissen Leuten, die Dinge machen, die das Gemeindeleben und das Gemeindewachstum stören. Große Probleme in der Gemeinde. Aber Gott, Halleluja, ist Größe. Jetzt komme ich zum dritten und zum letzten Block, die Verse 12 bis 15. Gute Werke in meiner Umgebung. Gute Werke in meiner Umgebung. Wir haben das immer wieder gesehen. Schau die Verse noch einmal an. Kapitel 1, Vers 16. Die Ehelehrer waren nicht in der Lage, gute Werke zu tun. Das ist 1,16. Kapitel 2, Vers 7. Titus soll ein Vorbild gute Werke sein. Kapitel 2, Vers 14. Jesus ist gestorben, um für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Kapitel 3, Vers 1. Christen sollten zu jedem guten Werk bereit sein. Kapitel 3, Vers 8. Wir sollten eifrig sein, gute Werke zu tun. Kommt immer wieder vor, oder? Und Paulus denkt, ja, ich schaffe das noch einmal zu erwähnen, bevor ich Schluss mache. Es ist ihm so wichtig. Titus kann gute Werke tun. Die Verse 12 und 13. Also er kann Artemas und Tychikus helfen. Er kann Paulus besuchen und er kann Zenas und Apollos beistehen. Er kann sich einsetzen für andere Menschen. Paulus tut auch Gutes. Vers 15. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Also er hat einen Brief geschrieben. Als Ermutigung für Titus, oder? Das ist gut, das ist ein gutes Werk. Er schickt Grüße. Oder leitet Grüße weiter. Und dann schau das Ende von Vers 15 an, ich finde es interessant. Steht nicht da, die Gnade sei mit dir, Titus, sondern die Gnade sei mit euch allen. Also er betet für die Gemeinden auf Kreta. Er tut Gutes. Er setzt sich ein. Und wir alle, wir können uns einsetzen. Vers 14. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Ich will fruchtbar sein. Ich will Frucht bringen zur Ehre Jesu mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ich will mich einsetzen. Also das, was ich erlebt habe in diesen Tagen, dass ich noch einmal den Titusbrief mit euch angeschaut habe, das hat mich neu motiviert. Das Evangelium hat mich neu motiviert. Ich will Gutes tun, ich will Gott dienen, weil ich so dankbar bin, weil Gott so großzügig ist mir gegenüber. Geht's dir ähnlich? Ach, es ist so super, dass wir dieses Privileg haben, dass wir Gemeinde Gottes sein dürfen. Und wenn wir so sind, so wird unser Leben den Menschen vor Augen malen, wie großartig die Botschaft von Gott, unserem Retter, ist. Unser Gemeindeleben wird andere Menschen nachdenklich machen. Weil sie was anderes sehen werden in uns. Sie werden was anderes erleben, wenn sie uns kennenlernen. Das Evangelium. Das Evangelium motiviert uns, das Evangelium verändert uns. Und Paulus, ich erinnere uns nur daran, an letztes Mal, Vers 5, er sagt ganz klar hier, Gott hat uns errettet, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Ich habe einen Freund in England, der heißt Steve, Stefan. Und als er 17 oder 18 Jahre alt war, hatte er seine erste Freundin. Und an einem Tag sind sie rudern gegangen. Er wollte ihnen eher zeigen, wie männlich er war. Und sie sind rudern gegangen auf diesem Teich oder was immer es war. Und dann nach einiger Zeit hat die Freundin gesagt, ich würde gern auch rudern. Also die meisten Frauen können natürlich sehr gut rudern. Ich bin diplomatisch. Aber dieses eine Mädchen konnte nicht gut rudern. Und sie hat es schlecht gemacht und das Boot ist stecken geblieben im Schlamm am Ufer. Und Steve war kein Gentleman. Er hat gesagt, du bist schuld, dass wir stecken geblieben sind. Du steigst aus. Dann werde ich das Boot, und du schiebst das Boot weg, und dann komme ich Richtung Ufer, und dann steigst du wieder ein. Und sie hat gehorcht, sie steigt aus, sie schiebt das Boot weg, Steve rudert zurück, und wenn er nah am Ufer ist, sagt er, ja, steig ein. Und sie steigt ein mit einem Fuß, und das hat dazu geführt, dass das Boot angefangen hat wegzudriften vom Ufer und er hat gesagt, mit dem anderen Fuß auch einsteigen, anderer Fuß auch. Und sie ist ins Wasser gefallen und das war das Ende der Beziehung. Ihr Problem war, dass sie einen Fuß am Ufer hatte und einen Fuß im Boot. Christ ist jemand, der beide Füße auf Jesus hat. Nicht einen Fuß auf Jesus und einen Fuß auf meine Werke. Nicht einen Fuß auf Jesus, einen Fuß auf meine Gemeinde, einen Fuß auf Jesus, einen Fuß auf meine Familie. Beide Füße auf Jesus. Ich vertraue auf das, was Jesus getan hat für mich am Kreuz. Und deswegen weiß ich, dass Gott mich angenommen hat und dass ich gerettet bin und dass ich Christ bin. Ah, es tut gut, Christ zu sein. Aber ich möchte dem Herrn sagen, ich möchte mein Leben, ich weiß nicht, wie viele Jahre, wie viele Wochen, Monate ich noch vor mir habe, bevor ich zum Herrn gehe oder bevor er kommt. Aber in der Zeit möchte ich mein Leben für ihn leben. Und ich denke, dass wir alle in der Situation sind. Und wir können dafür beten, dass das die Motivation sein wird, auch in unseren Gemeinden, oder? Dass wir diese Einstellung haben. So wird unser Leben den Menschen vor Augen malen, wie großartig die Botschaft von Gott, unserem Retter, ist. Halleluja. Eine Minute Stille, wo jeder überlegen kann, was hat dich angesprochen? Was nimmst du mit vom Titusbrief? Eine Minute Stille.